Ich war ja mal beim Militär und da hieß es von Anfang an, weil man ja das immer so machte, wie man es machte, wenn man in so einen Saal, einen Raum reinging, da haben sich alle immer hinten hingesetzt und da war das Kommando von Anfang an von vorne auffüllen. Von vorne auffüllen. Ja. Fällt mir gerade so ein. Ich weiß gar nicht warum. Genau. Heute ist ja Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag und unser Thema lautet, vielleicht auf den ersten Blick nicht passend, aber ich denke doch schon, liebe deinen Nächsten und deine Schwiegerfamilie. Heute zum zweiten Mal. Warum passt das zusammen, Ewigkeitssonntag und liebe deine Schwiegerfamilie? Nun, wenn man am Grab steht, und das ist schon oft vorgekommen, und einer der Eltern stirbt, da gibt es dann viele, die sich bitterliche Vorwürfe machen, weil so viel Streit da war, weil so viele Sachen nicht in Ordnung gebracht worden waren, weil immer dicke Luft war, man nie die Sachen gesagt hat, die man eigentlich sagen wollte. Und dann ist es zu spät. Und dann muss man diese Schuldgefühle mit sich rumtragen. Wie viel besser ist es, wenn man sich gleich von Anfang an Mühe geben kann und Sachen, die wirklich wichtig sind, anpacken kann. Und was ist denn wichtig? Die Familie. Und eben auch die Familie, die dann mit dazukommt, angeheiratet wird, die wachsende Familie. Liebe deinen Nächsten und deine Schwiegerfamilie. Und wir wollen uns heute als Textgrundlage, so für den Anfang, die berühmten Verse aus 1. Mose 2 anschauen. Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat den Menschen geschaffen und Gott gibt dann dem Menschen ein Gebot oder sagt etwas darüber. Und zwar könnten wir sagen, ist das die erste göttliche Eheberatung. Erste göttliche Eheberatung mit zwei Grundgeboten. Wir lesen sie in 1. Mose, Kapitel 2, 18 bis 25. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte unter diesen ganzen Geschöpfen Gottes. Der Mensch selber sollte das jetzt erkennen, da fehlt ja was. Fehlt mir eine Entsprechung. Da ließ der Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Endlich ein Gegenüber, eine Entsprechung. Und jetzt kommen wir zu dieser ersten göttlichen Eheberatung. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Nur wer Eltern verlässt, das ist das erste Teil dieses Gebots, und dann seinem Ehepartner anhängt, das ist das zweite Teil des Gebotes, kann seine Schwiegerfamilie lieben. Das ist meine These, die wir jetzt versuchen zu belegen. Können es auch so sagen: Nur wer die Eltern verlässt, kann dem Ehepartner anhängen. Das ist die Grundlage, um mit beiden Eltern in eine gute Beziehung zu treten. Diese erste Eheberatung, die Gott Adam und Eva gab, habt ihr ja gemerkt, die war nicht nur für Adam und Eva. Die war auch für Eltern und Schwiegereltern. Denn obwohl Adam und Eva ja noch keine Eltern hatten, benennt Gott schon die Eltern. Das ist sozusagen: Hallo, hier geht es um alle. Ja, hier geht es dann um die folgende Generation. Also diese erste Eheberatung ist wichtig für die Beziehung zwischen Mann und Frau, aber eben auch für die Beziehung zu den Eltern und Schwiegereltern. Und missachten wir das, ist es fast unmöglich, gute Beziehung zu unseren angeheirateten Verwandten zu pflegen. Es ist also nicht nur das physische Verlassen erforderlich, dass man halt ein bisschen wegzieht oder so, sondern darüber hinaus das Durchtrennen der Nabelschnur der emotionalen Abhängigkeit von unseren Eltern. So schreibt das Ehepaar Kinkert, die ein Buch darüber geschrieben haben, was ich euch zu diesem Thema empfehle. Wer da denkt, da wäre gut, wenn ich mich mal mehr damit beschäftige, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, wirklich schwierig. Also das Verlassen soll nicht zu einem endgültigen Bruch führen, sondern zu einer guten, freundschaftlichen Beziehung auf einer neuen Ebene. Also das sind unsere beiden Punkte, heute nur zwei Punkte. Der erste lautet, die Eltern verlassen. Das hebräische Wort bedeutet entsagen oder völlig abbrechen. Also das ist schon ein richtig krasses Wort, völlig abbrechen. Also die bisherige Eltern-Kind-Beziehung hört auf. Sie hat nicht mehr die höchste Priorität. Eltern tragen nicht mehr die bisherige Verantwortung und haben auch nicht mehr die entsprechende Autorität über ihre Kinder. So wie die Kinder ihre Eltern verlassen und unabhängig werden sollen, so sind die Eltern aufgefordert, ihre Kinder zu entlassen. Also es ist ja nicht immer so, dass Kinder zu Hause hängen, so mit 14, 15, 16, 17 und es kaum erwarten können, endlich auszuziehen. Also in meiner Zeit war das so, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber bei uns war es immer so, endlich ausziehen, ja, endlich selber eigenständig sein, machen können, was man will sozusagen. Es ist ja nicht immer so. Man kann sich auch gut dran gewöhnen, an zu Hause. Ne? Und wenn man das gewohnt ist, vielleicht 20 Jahre lang schon oder länger, dass man unter der Autorität der Eltern steht, dann bleibt man oder kann man sehr leicht in diesem Abhängigkeitsverhältnis bleiben, auch nach der Hochzeit. Man ist es so gewohnt. Es ist angenehm, wenn ein anderer die Verantwortung für dich trägt. Das ist so meistens unsere innere Haltung. Der Stress, der Druck, die Verantwortung ist gut, wenn das andere machen. Ja? Deshalb sind so viele staatshörig, weil der Staat so viel Verantwortung abnimmt. Das wird als positiv aufgenommen. Ja? Aber eben auch die Eltern. Die kümmern sich, die tragen die Verantwortung. Das bedeutet für mich ein entspannteres Leben. Und außerdem hat man ja mit den Eltern gute Erfahrungen gemacht, hoffentlich. Man hat Vertrauen zu ihm, man ist daran gewöhnt. Und die Eltern wiederum sind es auch gewöhnt, die Entscheidung der Kinder zumindest mitzubestimmen. Wenn die Kinder wichtige Entscheidungen treffen, dann ist es doch normal, dass ich meinen Senf dazugebe und der dann auch Berücksichtigung findet. Von nun an sollen aber Ehemann und Ehefrau ihre Entscheidungen gemeinsam treffen, und zwar unabhängig von elterlicher Kontrolle. Dass sie sich Rat einholen, ist okay, es ist sogar gut, aber sie sollen dann ihre Entscheidung unabhängig fällen. Was bedeutet das jetzt konkret? Aus der Erfahrung heraus möchte ich drei Bereiche benennen. Der erste ist die finanzielle Unabhängigkeit. Also verheiratete Kinder müssen es alleine schaffen. Ja? Finanzielle Abhängigkeit von den Eltern verhindert sozusagen das Verlassen. Es macht es einfach noch schwieriger. Es ist ja schon schwierig genug, aus dieser 20-jährigen Gewöhnungsphase rauszukommen und jetzt eigenständig zu sein. Ja? Die finanzielle Unabhängigkeit ist ein wichtiger Teil davon. Also zum Beispiel, sollten wir nicht vielleicht doch erstmal bei den Eltern mit wohnen bleiben, also im Hof der Eltern, im Haus, da ist noch eine Wohnung frei oder irgendwie, um Geld zu sparen. Solche Gedanken. Ja? Oder wenn unsere Eltern jetzt ein gewisses Darlehen geben könnten, dann könnten wir ein Haus bauen. Ist immer so eine schwierige Sache. Ja? Eltern können den Kindern Geldgeschenke machen, aber eben ohne die unerwünschte Einmischung. Ich habe das ja das letzte Mal schon erwähnt. Andererseits dürfen sich Eltern auch nicht schuldig fühlen, wenn sie ihre Kinder jetzt in die finanzielle Unabhängigkeit entlassen. Das ist auch wichtig. Ja? Das ist einfach sagen, okay, du musst dich jetzt selbst kümmern. So, der Hotel Mama ist jetzt erstmal geschlossen, ja. Und wir müssen daran denken, das ist ein Teil des göttlichen Prinzips. Das gilt eben besonders für die Eltern. Das ist ein Teil des gottgegebenen Prinzips. Nach Möglichkeit soll jeder darum sich bemühen, mit seiner eigenen Hände Arbeit sein Lebensunterhalt zu verdienen und er soll keinen, auch den eigenen Eltern, nicht auf der Tasche liegen. Also finanzielle Unabhängigkeit. Der nächste Bereich ist die physische Unabhängigkeit. Räumliche, ja. Also zu biblischen Zeiten war es so, das Paar wurde verlobt, danach hatte der Bräutigam ein Jahr Zeit, um ein Haus zu bauen. Und wenn das Haus fertig war, fand die Hochzeit statt und er konnte dann die Braut zu sich nach Hause holen. Ins eigene Haus. Ist auch sehr symbolträchtig, ja. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es Konstellationen gibt, wo das junge Paar im Haus der Eltern wohnt. Und wenn Eltern dann älter werden, man will sich um sie kümmern, es ist vielleicht sogar geboten, dass die Eltern dann ins eigene Haus ziehen oder man zu den Eltern zieht oder so. Das ist alles okay. Aber gerade für den Anfang, für diese Abnabelungsphase, die sowieso schon schwierig ist, ist ein eigenes Nest wirklich sehr hilfreich. Am besten noch ein Stück weiter wegziehen. Je nachdem, wie schwer die Abnabelung fällt. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich im Jahr nur noch viermal sehen kann, die ersten Jahre. Dann intensiv und schön, aber es hilft zum Selbstständigwerden. Gemeinschaft und gegenseitige Hilfe sind natürlich nicht ausgeschlossen. Ja, im Gegenteil, dass die Eltern zum Babysitten kommen, dass man sich gegenseitig im Haushalt hilft. Auch mal eine Finanzspritze, es ist alles okay, aber man sollte sie und diese Dinge nicht einfordern und auch nicht davon abhängig werden. Ne? Kinder, also junge Paare, können ihren Alltag so planen, dass sie sozusagen von den Eltern einplanen, montags und donnerstags ist Großelterntag, sonst schaffen wir unseren Alltag nicht, sonst funktioniert es nicht. Ja? Also wenn Großeltern helfen und das geht, wunderbar, aber dieses sie dazu verpflichten, einfordern, das belastet auf Dauer die Beziehung. Also diese physische Unabhängigkeit und der dritte Bereich, und das ist jetzt vielleicht dann der wichtigste, die anderen sollen den ja eigentlich nur unterstützen, das ist die emotionale Unabhängigkeit. Diese emotionale Nabelschnur, die tatsächlich gekappt werden muss, die so wichtig ist, die wir pflegen, wo wir sagen, bitte Mütter, bleibt doch erstmal zu Hause, kümmert euch um eure Kinder, das Wichtigste ist die Mutter und die Eltern und so weiter. Diese emotionale Nabelschnur, die muss aufgebaut werden, ja, aber tatsächlich ist da irgendwann der Punkt, wo sie gekappt werden muss. Auch das ist so wichtig. Also trotz räumlicher Distanz manchmal kann die emotionale Abhängigkeit bestehen bleiben. Das Verlassen, oder wir wollen es mal eben schärfer ausdrücken, der Bruch mit den Eltern muss bis ins Innere gehen. Der Bruch dieser bisherigen Beziehung, davon ist die Rede. Ehepartner müssen emotional aneinandergebunden sein. Und wenn sie emotional aneinandergebunden sein wollen, so wie es sein soll, dann können sie nicht noch an einen anderen, selbst an die eigenen Eltern, emotional gebunden sein. Das heißt konkret, ja, das, also Emotionen, ja, natürlich sollt ihr doch eure Eltern lieb haben und sie ehren, darum geht es nicht. Aber die wichtigen Entscheidungen, über die muss das Ehepaar miteinander zuerst reden. Und sie müssen auch aneinander nach emotionaler Geborgenheit, nach Trost, nach Liebe und Rat suchen. Sie können sich, ja, sie sollen sich dann auch an ihre Eltern wenden, aber erst nachdem sie miteinander die Sache besprochen haben und erst nachdem sie auch miteinander besprochen haben, dass sie es mit den Eltern besprechen. Ja? Ich würde gern noch mal meine Eltern da bei der Sache um Rat fragen. Kann ich das machen? Ja, mach nur. Ja? Und nicht, wir haben es jetzt besprochen und, na gut, jetzt frage ich aber noch mal zu Hause nach, was der Papa sagt. So, ne? Also, das ist das Wichtigste, diese Beziehung zwischen Mann und Frau. Beispiele. Eine junge Mutter vermisst ihr jüngstes Kind, was dann auch das Haus eben verlassen hatte, so sehr, dass sie sich ständig in die Ehe und alle möglichen Angelegenheiten des jüngsten Kindes, ihres Babys, mit einmischt. Sie ist es ja so gewohnt und irgendeiner muss sich ja um das junge Kind kümmern, was schon verheiratet ist und selber Kinder hat. Oder der Sohn schätzt den Rat seines Vaters, was Finanzen angeht, so sehr, dass sich seine Frau zurückgesetzt fühlt, weil sie aus der Entscheidungsfindung quasi ausgeschlossen ist. Alles Finanzielle klärt der Sohn quasi mit dem Vater. Mag ja sein, dass seine Frau überhaupt keine Ahnung von Finanzen hat, aber er muss es trotzdem zuerst mit ihr klären. Nur wenn die emotionale Abhängigkeit von den Eltern verlassen wurde, und nun zum Ehepartner aufgebaut ist, kann eine gesunde, freundschaftliche Beziehung zu den Eltern entwickelt werden. Der Punkt ist, dass die Kinder spätestens von dem Zeitpunkt der Hochzeit an auf gleicher Augenhöhe mit den Eltern stehen. Dass sie eine freundschaftliche Beziehung mit ihnen entwickeln. Natürlich sind sie immer noch Kinder und sollen die Eltern ehren und so weiter. Das gilt alles weiter. Aber es sind Erwachsene, die auf Erwachsenenebene miteinander reden. Und diese freundschaftliche Beziehung, dass die aufgebaut werden muss oder kann, dafür muss die Kindheitsbeziehung, diese emotionale Abhängigkeit erstmal durchtrennt werden. Manche Eheleute sind zum Beispiel so sehr abhängig von der elterlichen Anerkennung, dass sie ihre Entscheidung danach treffen. Ich muss immer so entscheiden, dass meine Mama dann auch ein gutes Gefühl hat. Wiederum werden die Eltern bei dieser Sache eben über den Ehepartner gestellt. Und das bedroht die eheliche Gemeinschaft und, das müsst ihr bedenken, eben auch die Beziehung zwischen dem Partner zu seinen Schwiegereltern. Der kriegt dann ein ganz schlechtes Verhältnis zu seinen Schwiegereltern. Warum? Weil der eigene Partner, die Frau oder der Mann sozusagen diese Nabelschnur noch nicht durchbrochen hat. Also das höchste Prinzip, die höchste Priorität muss es sein, dem Ehepartner zu gefallen. Darum geht es. Seine Anerkennung zu erlangen, bei ihm Geborgenheit zu suchen und so weiter. Von ihm emotional abhängig zu sein. Das ist diese emotionale Unabhängigkeit von den Eltern. Und jetzt kommen wir dazu, wie können Eltern ihren Kindern beim Verlassen helfen? Zunächst einmal bedarf es der Selbstdisziplin, Kinder liebevoll und nicht manipulierend zur Seite zu stehen. Das ist gar nicht so einfach. Ja? Ich bin da, wenn ihr mich braucht, ich gebe auch gern meinen Rat, aber ich fordere es nicht ein, dass ihr den dann auch befolgt. Also liebevoll zur Seite stehen, ohne dass man sich jetzt da manipulierend wirkt, irgendwie sich einmischt. Das heißt im Klartext, man muss zuschauen können, wenn die Kinder ihre eigenen Fehler machen. Das tut den Eltern natürlich weh, weil es die eigenen Kinder sind und weil man es so viel besser weiß, weil man die Erfahrung alle schon selber gemacht hat, müssen die das jetzt auch machen. Ja, sie müssen es auch machen. Anders geht es nicht. Jedenfalls zu 99% wahrscheinlich. Also man muss auch damit rechnen als Eltern, dass man da verletzt wird. Warum fragen die mich nicht? Warum machen die das so anders, wie sie es von mir gelernt haben und so? Ja, man muss damit rechnen, man muss das erstmal hinnehmen. Eltern müssen erkennen, dass das Gebot, Vater und Mutter zu verlassen, sich eben nicht nur an die Kinder richtet. Indem sie ihren Kindern helfen, sich physisch und emotional abzunabeln, helfen sie einer ganz, ganz wichtigen Sache. Sie helfen ihnen, das zusammenzuhalten, was Gott verbunden hat und was der Mensch nicht trennen soll. Und das ist eben nicht die Eltern-Kind-Beziehung, sondern die Mann-Frau, die Ehebeziehung. Die soll zusammengehalten werden und hier sollen auch die Eltern und die Schwiegereltern unterstützend wirken. Kann zum Beispiel hilfreich sein für euch unverheiratete junge Menschen, dass man bei den Ehevorbereitungsgesprächen, die ich euch unbedingt empfehle vor der Hochzeit, dass man da mal ein Ehevorbereitungsgespräch mit den Eltern macht und solche Themen einfach mal sozusagen noch im grünen Bereich, im lockeren Bereich anspricht. Dass es von Anfang an klar ist, wie wichtig das ist. Dieser Kinkert oder die Kinkerts, die zitieren einen Zeitungsartikel aus einer ganz normalen weltlichen Zeitung mit dem Titel, wie sie sich mit ihrer Schwiegertochter vertragen können. Und sicherlich kann man das auch auf den Schwiegersohn beziehen, also auf beide Verhältnisse. Und ich möchte ein paar Punkte einfach daraus nennen. Also die selbst die Welt als Weisheit erkannt hat. Ich finde die ganz gut. Wenn Sie Ihren Sohn zu Hause anrufen und seine Frau nimmt ab, sagen Sie nicht, ist Uwe da, sondern verbringen Sie ein paar Minuten damit, sie zu fragen, wie es ihr geht und was es Neues gibt. Geben Sie niemals einen Rat, es sei denn, Sie werden darum gebeten. Kritisieren Sie nie Kochkünste, Haushaltsführung, Kinder, Freunde oder Frisur Ihrer Schwiegertochter und versuchen Sie niemals, Ihre Möbel anders zu stellen. Hängen Sie bei sich in Ihrer eigenen Wohnung Fotos auf denen Ihre Schwiegertochter und Ihre Kinder zu sehen sind. Das wird Sie jedes Mal, wenn Sie das Bild anschaut, ihr ein positives Gefühl vermitteln. Sagen Sie niemals, Uwe sieht abgemagert oder blass oder müde aus. das würde seine Frau als persönliche Beleidigung auffassen. Geben Sie nie Familienklatsch weiter und versuchen Sie selbst nicht darauf zu hören. Lassen Sie nie zu, dass Ihr Sohn oder seine Frau Ihnen im Zorn etwas Unfreundliches über den anderen erzählt. Die beiden werden sich nämlich gewöhnlich schnell wieder versöhnen und dann stehen Sie im unguten Licht da. Wenn Sie kinderlos sind, also das junge Paar, reden Sie nicht dauernd davon, wie gern Sie ein Enkelkind hätten. Eine Grundregel lautet, ganz gleich, wie dicht beieinander Sie wohnen, kommen Sie nie hereingeschneit, ohne sich vorher anzumelden. Wenn Ihre Schwiegertochter etwas sagt, was Sie verletzt, lassen Sie nicht zu, dass die Wunde eitert. Stellen Sie sie zur Rede, beklagen Sie sich nicht bei Ihrem Sohn. Lassen Sie Ihren Sohn los, behandeln Sie ihn wie den Erwachsenen, der er ist. Hören Sie auf, ihn Sohnemann oder Junior zu nennen oder ihn mit Spitznamen zu belegen, den er längst entwachsen ist. Gab es noch viel mehr, aber die haben mir ganz gut gefallen. Also, verlassen. Die Eltern verlassen, das war der erste Teil der göttlichen Eheberatung und der zweite Teil lautet, dem Ehepartner anhangen. Beim Anhangen kommt es vor allem auf das Ehepaar an, klar, die müssen sich ja jetzt aneinander hängen, aber die Eltern können diesen lebenslangen Prozess unterstützen. Die meisten Eltern wollen ja einfach, dass es den Kindern gut geht, oder? Dass sie geborgen sind, dass sie geliebt werden. Also jedenfalls, wenn es eine gesunde Beziehung gibt. Ja, es gibt natürlich auch die Fälle, wo die Eltern Probleme in ihrer eigenen Ehe haben und die Kinder nicht loslassen wollen, weil sie dann denken, wer liebt mich dann noch? Wer ist dann noch für mich da? Das ist natürlich dann nicht gut, aber im Normalfall ist es so, Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Das Einswerden des jungen Paares ist also deshalb auch wichtig für sie. Wenn sie sehen, dass ihre Schwiegerkinder mit großer Fürsorge sich um ihren Partner kümmern, einfach für sie da sind, dann werden sie ein gutes Gefühl haben. Dann werden sie auch wiederum sie leichter in die Familie aufnehmen können. Andersherum kann es natürlich schnell zu Feindseligkeiten führen, wenn Eltern merken, dass es ihrem verheirateten Kind schlecht geht, dass es nicht richtig geliebt oder richtig versorgt wird. Anhangen kann wörtlicher miteinander, aneinander kleben übersetzt werden. Ihr könnt euch das so vorstellen, Mann und Frau sind wie zwei Blatt Papier, die aneinander geklebt sind. So fest sollen sie zusammen sein. Wenn man jetzt zwei Blatt Papier auseinanderreißen will, die zusammengeklebt sind, das geht nicht, ohne dass beide Papiere kaputt gehen. Die nehmen Schaden. Und genauso ist es bei Mann und Frau, wenn man die auseinanderreißt, dann nehmen beide Schaden. Also die göttliche Gleichung für Ehepaare lautet, an alle Mathematiker, 1 plus 1 ist 1. Ein Mann und eine Frau sollen also geistlich, emotional und physisch eins werden. Und was können die Eltern Besseres tun für ihre Kinder und für sich selbst, als diesen Prozess zu unterstützen? Also die Frage geht jetzt an beide, an Eltern und ihre Kinder, wie können Ehepartner immer mehr zusammenwachsen? Wie geht das, dass man immer mehr zusammenwächst? Und hier wollen wir uns wieder ein paar Bereiche anschauen. Erster Bereich, Ehepartner müssen ihre Freundschaft pflegen. Ihre Freundschaft pflegen. Der Ehepartner soll der beste Freund sein. Nicht die beste Freundin oder der beste alte Kumpel, sondern der Ehepartner soll der beste Freund sein. In den Sprüchen wird der Ehegatte Gefährte oder Freund genannt. Das ist interessant, ne? Das ist mein Gefährte, mein Lebensgefährte, mein Freund. Also, es lohnt sich zum Beispiel, Tätigkeiten zu finden, denen man gemeinsam nachgehen kann, wenn man sie nicht sowieso schon hat. Zum Beispiel könnte der eine Ehepartner dieselbe Sportart erlernen und mitmachen, die der andere macht, damit man zusammen einfach solche Sachen macht, die einem Freude machen, die man zusammen machen kann. Aber ganz wichtig ist natürlich wiederum, dass man gemeinsam Entscheidungen trifft. Ja, für eine Freundschaftsbeziehung ist es einfach wichtig, wir treffen gemeinsam Entscheidungen. Natürlich kann man die Eltern um Rat bitten, aber wisst ihr, je enger die Freundschaft ist, desto weniger wird der elterliche Rat dann als vielleicht Bedrohung empfunden. Ja? Man ist ja eng zusammen, wir gehören zusammen, dann ist man auch offen für andere, selbst für den Rat der Schwiegereltern. Ja? Man muss nicht befürchten, dass es da weiter so ein Keil in die Ehe getrieben wird. Und kommen wir jetzt zur Grundlage, wie kann man das alles machen, sei es, dass man jetzt zusammen Tennis spielt oder immer die Entscheidung zusammentrifft. Die Freundschaft, dass sie überhaupt wachsen kann, das Wichtigste ist, dass man Zeit miteinander verbringt und miteinander redet. Wir haben es wieder hier, ne? Die Kommunikation. Also nur Zeit miteinander verbringen reicht nicht aus. Ja? Lass uns noch einen Serienmarathon machen zusammen oder so. Das wird also nicht helfen allein, ja? Man muss auch miteinander reden. Ja? Und da gibt es diese ganz klassischen Zeiten zu zweit. Ich habe es euch wahrscheinlich schon mal genannt. Für Ehepaare so die eisernen Regeln sollten es sein, die man sich unbedingt freischaufeln sollte und wenn man sie dann hat, verteidigen sollte. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist einfach immer schwer, gerade wenn man Kinder hat und viel zu tun hat, ist es einfach schwer. Aber auch wenn ich das selber nicht immer so schaffe, mit meiner Frau einzuhalten, gebe ich euch diese klassischen Zeiten gern nochmal weiter. Also eine Stunde am Tag miteinander sprechen. Eine Stunde am Tag, ihr braucht nicht auf die Uhr gucken, aber wenn ihr euch vornehmt, schon mal die Andacht zusammen zu machen, diese geistliche Zeit miteinander zu haben und dort auch miteinander über das Geistliche zu reden, das ist schon mal eine ganz gute Grundlage. Dann einen Abend pro Woche, das ist die zweite Zeit, einen Abend pro Woche, das soll der schöne Abend sein. Das soll nicht der Abend sein, wo wir dann über die ganzen Probleme endlich reden, sondern wo wir uns einen schönen Abend machen. Auf den Abend soll sich das Ehepaar freuen. Ja, wir gehen aus. Wir machen einen Spieleabend, wir gucken einen Film oder irgendwie sowas. Wir machen einen schönen Spaziergang, einen schönen Abend pro Woche. Also bitte verbringt 3 oder 4 oder 5 Abende pro Woche miteinander, aber manchmal ist es so, man muss selbst den einen Abend sich irgendwie freischaufeln. Aber den sollte man sich dann freihalten. Die dritte Zeit ist einen Ausflugstag alle 4 bis 6 Wochen. Nicht um Sightseeing zu machen, sondern um möglichst an eine langweilige Stelle zu gehen, also Hermanns Wanderweg würde sich anbieten, ich kenne kaum einen Wanderweg, der so langweilig ist wie der Hermannsweg aus vielleicht noch an der Nordsee irgendwo, hinterm Damm, ist ja egal. Also es geht darum, dass man Zeit miteinander verbringt und sich unterhält. Und für diesen Tag nimmt man sich dann die Themen vor, über die man immer wieder aneinander gerät. Ja, man merkt das ja so, wenn das Thema kommt oder wenn das passiert, fangen wir immer an zu streiten, zu diskutieren. Aha, wir sollten mal über dieses Thema in Ruhe reden. Nicht so zwischen Tür und Angel, so im Tagesgeschäft, sondern in Ruhe. Und diese Themen, die nimmt man sich dann für diesen Ausflugstag, da hat man Zeit und dann nimmt man sich dann vor, so jetzt möchte ich wirklich mal hören, warum siehst du das so, wie du das siehst? Warum ist das für dich ein Problem? Erklär mir mal ganz ausführlich deine Sicht, damit ich wirklich dein Herz verstehe, deine Gefühle verstehe. Klar habe ich die besseren Argumente am Ende, sagt sich der Mann. Aber vielleicht probier es doch erstmal, dein Herz zu verstehen. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Und so ein Tag, wo man eben nicht direkt im Streit startet. Ja? Das ist dieser Ausflugstag, alle 4 bis 6 Wochen. Und die letzte Zeit, die so der Klassiker ist, ist eine Woche Urlaub pro Jahr. Und diese Zeiten immer ohne Kinder. Eine Woche Urlaub pro Jahr und ohne Kinder, wie geht das? Ja, macht es ohne Kinder, gebt die Kinder den Großeltern oder wen auch immer, den Nachbarn in der Gemeinde abgeben, jemand oder so. Die Kinder werden es euch danken. Die Kinder werden es euch danken. Das Beste für die Kinder ist, wenn die Eltern sich lieb haben. Und wenn man so kleine Kinder hat, dass man das nicht machen kann, das ist ja auch in der Zeit der Kleinkindphase so, dann sollte man wenigstens dann eben zwischen 3 und 4 Wochenenden pro Jahr alleine sein. Ja, das kann man ja schon mal machen, dass man sagt, okay, Vormittag übergibt man die kleinen Kinder dann und dann sind wir morgen Abend wieder da. Oder dann irgendwann mal übermorgen Abend. Ja, es ist so wichtig, diese Zeiten zu zweit. Und ich gebe noch eine weitere Zeit dazu und ich hoffe, das wird dann auch irgendwann ein Klassiker unter uns werden. Alle 5 bis 10 Jahre einen guten Ehekurs besuchen. Auch ohne Kinder. Einen guten Ehekurs. Alle 5 bis 10 Jahre. Der nächste gute Ehekurs, den ich euch sehr ans Herz legen möchte, findet im Juni statt, im Juni 2023 in Ostsachsen. Katharina und ich werden auch nochmal hinfahren und wir hoffen, dass vielleicht noch mehr mitkommen. Es ist mit Bernhard Ritter und der ist wirklich gut. Das ist eine Woche einfach Kommunikationstraining und Urlaub für die Ehe. Und das wird eurer Ehe so gut tun und sie so sehr bereichern. Und das sollte man sich alle paar Jahre mal geben. Okay, das ist dieses Freundschaft pflegen. Kommen wir zum einen weiteren Bereich. Die Treue. Die Treue dass man sie unterstützt. Die Treue, die Geborgenheit, die Intimität. Also Ehepartner müssen die Treue des anderen unterstützen, um den anderen vor Untreue zu schützen. Ja, einfach so zu fordern, einzufordern, du musst mir aber treu sein. Ja, klar kann man das machen, aber besser ist es, wenn man seine Treue unterstützt und ihn vor Untreue schützt. Wie? Indem man sein Möglichstes tut, um seine tiefen menschlichen Bedürfnisse zu stillen. Ich möchte die tiefen menschlichen Bedürfnisse meines Ehepartners stillen. Entfremdung, emotionale Abneigung und sogar Ehebruch sind keine rein theoretischen Gefahren, sondern oftmals bittere Realität, auch in christlichen Ehen, auch in christlichen Gemeinden. Also wenn ihr euren Ehepartner und damit euch selbst davor schützen wollt, müsst ihr darauf achten, sensibel zu sein. Fürsorglich, liebevoll, natürlich auch sexuell aufmerksam. Ich habe ja mal eine ganze Predigt gehalten zum Thema Sexualität. Wenn ihr die suchen wollt, die findet ihr unter 1. Korinther 7, 1 bis 9. Ehe und Sexualität. Ganz wichtiger Bereich, den ich jetzt hier nicht ausführen kann. Aber ich habe noch ein Zitat von Kinkerts. Ehebruch widerfährt Menschen, für die das Leben schal und abgestanden ist, die müde und matt sind, die eine unbefriedigte Ehe und unbegrenzte Gelegenheiten haben. Ja, eine unbefriedigende Ehe und unbegrenzte Gelegenheiten. Sobald sie jemanden finden, der Zeit für sie hat, sie wertschätzt und zudem noch gut aussieht, geraten sie auf die glitschige Bahn, die ins Verderben führt. Wie können Eltern diese Treue des jungen Paares oder des Paares der Kinder unterstützen? Das wollten wir ja auch fragen. Nun zum Beispiel, indem sie eben auf die Kinder aufpassen, damit die Eltern ihren Eheurlaub oder ihren Ausflugstag machen können und indem sie für dieses Kind, für die Kinder beten. Nach der Freundschaft und Treue kommt dann der dritte unabdingbare Aspekt des Einsseins in der Ehe, das ist die Liebe zum Herrn. Die Liebe zum Herrn. Es gibt nichts Besseres, was man für die Ehe und für den Partner tun kann, als Gott zu lieben. Das ist wunderbar, ne? Das ist nicht in Konkurrenz zueinander, sondern je mehr ich in meiner Beziehung zu Christus wachse, desto besser ist das für mich und meinen Ehepartner. Stehen wir in einer rechten Beziehung zu Gott, so hilft uns das, eine rechte Beziehung zu unserem Ehepartner aufrechtzuerhalten. Und die größte Hilfe hierfür ist tatsächlich das gemeinsame Gebet. Ein Ehepaar, das regelmäßig nicht nur füreinander, sondern miteinander betet, wird im gegenseitigen Verständnis und im Einssein wachsen. Also wisst ihr, es gibt nichts, glaube ich, oder fast nichts, was unsere Seele so sehr dem anderen gegenüber öffnet und schneller öffnet. Ja? Gebete sind wie ein Fenster, das dem Partner Einblick in die tiefsten Gefühle geben kann. Und zugleich tritt man gemeinsam vor Gott. Ja, ich rede jetzt also nicht davon, dass das Ehepaar zusammenkommt, nicht nur und sagt, was sind die Gebetsanliegen? Ja, und dann werden die abgehakt im Gebet, sondern wirklich, dass man so miteinander betet, wie man alleine im Stillen nur vor Gott beten würde. Und das gibt das Fenster, den Blick bis ins Herz hinein. Was für ein herrliches Geschenk, dass wir das machen können. Das haben ungläubige Ehepaare nicht. Wir können tatsächlich in unseren Ehen miteinander zu Gott beten und darin verbunden sein. Die Sache ist nur, dass wir es eben so wenig nutzen meistens. Und damit komme ich zum letzten Aspekt. Nach der Freundschaft und der Treue und der Liebe zum Herrn kommt die Gnade. Die Gnade. In der Bibel steht ja, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Kinkerts schreiben, Gnade ist das Schmiermittel, das in einer Ehe die Reibung reduziert. Also Reibung gibt es ja immer, aber die kann sehr stark reduziert werden durch Gnade. Es geht also darum, dass man barmherzig miteinander ist, dass man bereit ist, Fehler zu übersehen und Sünden zu vergeben, dass man bereit ist, dem anderen zu dienen und dafür seine eigenen Bedürfnisse unterordnet. Nach Salomo und seinem Buch Die Sprüche gibt es nichts Schlimmeres oder fast nichts Schlimmeres, als mit einem streitlustigen Ehepartner zusammenzuwohnen. Es muss nicht immer die streitlustige oder süchtige Frau sein, das kann doch ganz genau die Männer betreffen, aber ich lese euch mal drei Verse dazu vor. Besser einen trockenen Bissen mit Ruhe als ein Haus voller Opferfleisch mit Streit. Es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Frau in einem Haus. Eine rinnende Dachtraufe an einem Regentag und eine zänkische Frau, die gleichen sich. Also, man kann sich schnell daran gewöhnen, dass man immer irgendwie kritisiert, rumnörgelt, so eine Kritelei hat. Ja? Man gewöhnt sich daran, man sieht nur noch das Negative. Und falls dein Partner dieses Problem hat, kannst du nur eins tun, darauf mit Gnade zu reagieren. Wohlwollend sein. Aber wie können wir gnädig reagieren, wenn wir selbst zum Nörgeln neigen? Ich zum Beispiel neige, wenn mich meine Frau manchmal kritisiert, dazu, ihr Kritisieren zu kritisieren. Was dann natürlich meistens zu mehr Kritik führt. Kann die Kritik nicht annehmen. Also wie können wir das machen? Nun, wir brauchen Gnade. Wir können nicht etwas weitergeben, was wir nicht haben. Und das haben wir nicht. Wir haben keine Barmherzigkeit und Gnade in uns, so ein Vorrat, weil wir so barmherzig sind vom Herzen aus. Wir brauchen die Gnade Gottes, um andere zu akzeptieren, um ihnen seine Schwächen einfach anzunehmen, darüber hinwegzusehen, um zu verzeihen, um freundlich zu bleiben, um auf eigene Rechte zu verzichten, um Lob und Bestätigung zu gewähren. Jemand hat mal gesagt, der Schlüssel zu einer gesunden Ehe besteht darin, vor der Hochzeit die Augen weit auf und danach halb geschlossen zu halten. Und wer so lebt, wer in der Gnade lebt, der wird dabei nichts verlieren oder zu kurz kommen. Das ist ja unsere Gefahr. Wenn ich jetzt nicht sage, wenn ich jetzt nicht auch mal selber sehe, wo ich bleibe, was wird dann aus mir? Wenn ich immer nur mit ihm barmherzig bin, was wird dann aus mir? Das ist die Angst, die wir haben. Warum wir dann anfangen, uns selbst zu verteidigen, für unser Recht zu kämpfen und so weiter. Gott sagt, wer so lebt, wer in der Gnade lebt, der wird nicht zu kurz kommen, sondern wird vor vielen Schmerzen und vor Bitterkeit bewahrt bleiben. Er wird beschenkt werden dadurch. Natürlich ist es so, wenn du dir vornimmst, ich werde jetzt aufhören, zurück zu kritisieren, und du hältst es einen Tag durch und wunderst dich dann am nächsten Tag, warum hört er jetzt nicht auf? Ich habe doch jetzt den ganzen Tag nicht zurückkritisiert, der muss es doch merken. Das wird nicht funktionieren. Ja? Das ist ein Prozess und da braucht es manchmal ein bisschen mehr Zeit. Was wir wissen müssen, vor Augen haben müssen, ist Folgendes. Nur Gott kann meinem Ehepartner verändern, wenn er denn Veränderung nötig hat. Nur Gott kann das machen. Nur Gott kann doch das Herz verändern. Das kann ich doch nicht machen. Du sollst deinen Ehepartner einfach nur lieb haben. Sollst vor Gott für ihn eintreten. Und das ist natürlich die Stelle, wo ich bei diesem Thema spätestens auf das Evangelium kommen muss. Psalm 103, Vers 10, hört diese wunderbaren Worte. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Das ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und diese Barmherzigkeit miteinander, die können wir von Gott bekommen. Er gibt sie uns reichlich. Noch ein anderer Vers, Epheser 4, Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch euch Gott euch vergeben hat in Christus. Christus hat dir alle deine Schuld vergeben. Gott hat dir in Christus alle deine Schuld vergeben. Das musst du dir vor Augen halten, wenn du Probleme hast mit deinem Ehepartner. Deine eigene Schuld, die Gott dir vergeben hat. Wie gnädig ist Gott? Aber nicht nur dieses Thema Vergebung ist das, wo das Evangelium eine Rolle spielt, sondern alle Themen, die ich heute angesprochen habe, alle Themen sind natürlich mit dem Evangelium verbunden. Dass man die Kinder entlässt, nachdem man so viel Mühe und Arbeit und jahrzehntelang in sie hineingesteckt hat, das ist schon echt schwer. Und denkt, jetzt sind sie endlich soweit, jetzt könnte man noch mal ein bisschen was von ihnen haben, sich entspannt mit ihm unterhalten, ein bisschen Freizeit miteinander, dann gehen sie und ziehen 500 Kilometer weit weg. Also, dass man das machen kann, dazu braucht man das Evangelium. Dass man weiß, sie sind doch nicht von mir abhängig und ich bin doch auch nicht von ihrer Liebe abhängig, sondern ich und sie sind abhängig von Gottes Liebe. Und die haben wir in Christus. Und der Schritt in die Unabhängigkeit von den Eltern gehen und dann wirklich dem Ehepartner anhangen, was sagt die Bibel dazu? Das heißt, wir, die Ehepaare, dürfen nicht nur bezeugen, sondern auch selber erfahren, diese Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Also, das Evangelium bildet die Grundlage. Schaut, verlassen und anhangen. Christus hat seinen Vater verlassen, um sich mit uns zu verbinden. Gott hat seinen Sohn verlassen, damit er für unsere Schuld am Kreuz sterben konnte. Und Christus ist jetzt mit seinem Geist bei uns, um uns zur Liebe zu befähigen, um uns miteinander und mit ihm zu verbinden und natürlich auch, um uns in Ehe und Familie zu verbinden. Lasst uns ihn dafür loben und preisen. Und dazu habe ich jetzt ein Lied ausgesucht.